Ja, Herr, dein Wort, die edle Gabe. Der für heute angegebene Predigttext steht im Lukas 18, die Verse 1 bis 8. Wird überschrieben mit der Richter und die Witwe. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man alle Zeit beten und nicht nachlassen sollte, und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam immer wieder zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe bereitet, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte aber Gott nicht Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er bei ihnen lange warten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden? Ich habe beim Vorbereiten dieser Predigt auch ein bisschen geblättert bei Lukas, und was sind da für Schätze? Eigentlich hat man gar keine Zeit fürs Fernsehgucken. So viel Wichtiges, Nachdenkenswertes, und wir haben auch die Wahl, womit wir uns füllen, unser Inneres. Bei mir ist das immer so, wenn ich so etwas anfange, dann braucht es erstmal ein Stück Disziplin. Ich sehe in meinem Kalender, dann und dann bin ich dran, ich weiß, wie lange ich ungefähr dafür brauche. Aber wenn ich erstmal angefangen habe, dann ergreift es mich richtig, dann tauche ich da wirklich ein und ich habe selber großen Gewinn davon. So eine 20-Minuten-Predigt hat bei mir 6-8 Stunden Vorarbeit. Das kostet zwar Mühe, aber ich habe es dann tatsächlich innerlich verarbeitet. Mit der Anwendung habe ich manchmal tatsächlich auch noch so meine Schwierigkeiten, aber der Herr erzieht uns ja auch noch. So, nun zum Text. Schon im ersten Vers wird uns mitgeteilt, dass es sich um ein Gleichnis handelt. Und auch zu welchem Zweck es uns der Herr Jesus erzählt. Kennzeichen eines Gleichnisses ist es, dass keine Namen genannt werden, weil keine realen Menschen beteiligt sind. Es ist eine erdachte Geschichte, die aber eine bestimmte Wahrheit, Botschaft vermitteln soll. Auch das wird uns gleich mitgeteilt. Wir sollen alle Zeit beten und nicht nachlassen. Warum sollen wir das tun? Was ist Gebet eigentlich, habe ich mich so gefragt. Und wenn man in die Kirchenwelt so reinguckt, dann gibt es welche, die beten 20 Mal Vater Unser, 20 Mal Ave Maria und dann ist fertig für den Tag. Oder es gibt so auswendig gelernte Tischgebete. Oder worum geht es hier eigentlich? Braucht Gott Informationen, die er meinen Gebeten entnimmt? Er ist doch allwissend. Der braucht doch keine Informationen von mir. Oder kann ich durch mein Gebet seine Aufmerksamkeit auf spezielle Dinge lenken, die ihm sonst vielleicht entgangen wären? Passt auch nicht zu seiner Allwissenheit. Wenn man so darüber nachsinnt, dann merkt man, nicht Gott braucht unser Gebet, sondern wir brauchen es. Es ist die Möglichkeit für uns, uns Gott zu nahen. Wenn man betet, geht man ja davon aus, dass da auch einer ist, der das Gebet hört. Es sei denn, das Gebet ist gar nicht an Gott gerichtet, sondern mehr für andere Menschen, wenn die dann zuhören und man will einen frommen Eindruck erwecken. So, der Herr Jesus hat das bei den Schriftgelehrten und Pharisäern bemängelt, die haben das gemacht. Wenn man das für sich selber nachprüfen möchte, dann zählt nur das Gebet im stillen Kämmerlein. Ich will jetzt nicht die Gebetsgemeinschaft schlecht reden oder so, aber hat man, wenn man ganz alleine ist, auch das Bedürfnis, mit Gott über Dinge zu reden? Es geht hier um das persönliche Verhältnis Gott und Gottes Kind. Auch keine auswendig gelernten Gebete, sondern ein vor Gott geöffnetes Herz. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es so, dass ein ehrliches Gebet auch immer mit Reflexion in Gottes Licht einhergeht. Wenn ich mir bewusst mache, dass ich im Geiste vor Gottes Thron trete, da verbietet sich so manches von allein, wenn ich schon weiß, dass es nicht Gottes Willen entspricht. Und je besser ich Gott durch sein Wort kenne, desto mehr verändern sich auch meine Gebete. Was haben wir erst gelesen? Der Text war es, glaube ich. Wenn wir beten nach Gottes Willen. Umso mehr erkenne ich mich und meine Unzulänglichkeiten. Und umso dankbarer werde ich, dass ich überhaupt mit Gott reden darf. Dass ich wissen darf, dass er sich mir und dir in Liebe zugewandt hat. Ich hörte kürzlich einen Vortrag von Roger Libby, die vom Gemeinderat, die haben das schon mal gehört, in dem es um die Größe Gottes und des Herrn Jesus ging. Unser Herr Jesus ist ja das Wort Gottes, durch welches alle Dinge gemacht sind, ne? Steht im Johannesevangelium. Und dann sprach der Roger Libby über die Anzahl der Sterne, die bisher geschätzt werden können. 1 hoch 25. Eine Zahl mit 25 Nullen, die ich nicht aussprechen kann. Ein moderner Rechner würde 30 Millionen Jahre brauchen, um sie nur durchzuzählen. Im Psalm 147, Verse 4 und 5, er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Unser Herr ist groß und von großer Kraft und unermesslich ist seine Weisheit. Und dieser für uns unbegreiflich große Gott möchte, dass wir in ständiger Verbindung mit ihm stehen, weil er barmherzig ist und weil er uns liebt. Denn nur mit ihm können wir für die Ewigkeit gerettet werden. Jetzt wollen wir uns einmal der Witwe zuwenden. Warum eine Witwe und warum hat sie keinen Namen? Es ist ein Synonym, eine Beispielperson, mit der sich jeder Schwache, dem Unrecht geschieht, identifizieren kann. Eine Witwe damals war eine rechtlose Person. Eine Frau alleinstehend konnte gar keine Geschäfte machen. Sie hatte keinen Rechtsbeistand. Es war sogar in Deutschland, in Westdeutschland bis, weiß ich nicht, 1970 irgendwie so, dass Frauen kein eigenes Konto hatten und ihren Mann fragen durften, ob sie arbeiten gehen dürfen. Also wir können uns auch heute noch vorstellen, wie es damals gewesen sein mag. Die Männer haben die Geschäfte gemacht und eine Witwe war, die fiel so runter. Ohne Ehemann oder erwachsenen Sohn war sie nicht geschäftstüchtig und war ein leichtes Opfer für böse Menschen. Sie hatte ein spezielles Problem, mit dem sie sich immer wieder an einen Richter wendet. Sie kann ihr Problem nicht alleine lösen. Sie braucht die Hilfe von diesem Richter. Was genau ihr Anliegen ist, mit dem sie immer wieder an ihn herantritt, wird uns nicht mitgeteilt. Auch das ist Absicht. Hier kann man jetzt stellvertretend viele Arten von Unrecht, Gewalt und Gräueltaten einsetzen. Die Welt ist voll davon. So, und jetzt nehmen wir mal den Richter in den Blick. Der Text sagt über ihn, er fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Was sagt das über ihn aus? Es gibt ja so verschiedene Motivationen im Leben, aus denen heraus man handelt. Gottesfurcht auf der einen Seite, also das Wissen um einen heiligen, gerechten Gott, der einmal jeden Menschen zur Rechenschaft ziehen wird. Das ist eine Variante. Das ist bei mir zum Beispiel eine gut funktionierende Sache. Meine eigene sündige menschliche Natur bringt mir oft nicht so gute Gedanken, muss ich so sagen. Aber wenn ich weiß, dass Gott keinen Gefallen daran hat, versuche ich es wenigstens, es sein zu lassen. Es ist eine moralische Bremse, Gottesfurcht. Der Richter aus dem Gleichnis hat diese Bremse nicht. Oder eine Eigenschaft, die auch bei Nichtchristen glücklicherweise öfter anzutreffen ist, ist Respekt für Mitmenschen, Mitgefühl oder wohlwollender Umgang miteinander. Aber auch das ist bei dem Richter nicht vorhanden. Er scheut sich vor keinem Menschen. Die Witwe mit ihrem Problem ist ihm völlig gleichgültig. Eine Unrechtssituation, die er persönlich beseitigen könnte, ist ihm egal. Er lässt die Witwe abblitzen, mehrere Male. Nun, bleibt hartnäckig, geht jeden Tag wieder hin und wird dabei immer energischer. Letztendlich hat er sogar Schiss, dass sie handgreiflich wird und gibt nach und verschafft ihr Recht. Nicht, weil er es einsieht oder sich geändert hat, nein, weil sie ihm einfach tierisch auf die Nerven geht. In unserem Gleichnis nun wird Gott diesem ungerechten Richter gegenübergestellt. Die Formulierung lautet: sollte aber Gott. Damit wird ein Gegensatz deutlich gemacht. Denn Gott steht dem ungerechten Richter moralisch vollkommen gegensätzlich gegenüber. Er ist vollkommen heilig, vollkommen gerecht. Er ist die Wahrheit und er ist die Liebe. Es wird hier also der größtmögliche Gegensatz dargestellt. Ein gottloser Egoist auf der einen Seite, der Allmächtige auf der anderen Seite. Und dann wird sogar noch eine Schippe draufgelegt. Jetzt sind es die Auserwählten Gottes, die ihren Herrn und Gott anrufen, die in einer Beziehung zueinander stehen, die für die Ewigkeit gemacht ist. Das sind erlöste, gerettete Gotteskinder, die ihren geliebten Herrn anrufen. Die Witwe und der Richter hatten wohl kein besonders inniges Verhältnis. Wir merken also der größtmögliche Kontrast. Was geschieht also mit den Gebeten der Auserwählten Gottes, wenn sie in Not, Unrecht und Verfolgung zu ihm rufen? Ist Gott taub? Ist es ihm einfach egal? Unser Text gibt eine klare Antwort. Nein, es ist ihm nicht egal und er wird antworten. Er wird ihnen Recht schaffen in Kürze, was auch immer diese Kürze für eine Zeitspanne ist. Wenn wir mal die Realität in dieser Welt angucken, wenn man ab und zu mal in diese Hefte von Open Doors reinguckt, wir leben in der Zeit der größten Christenverfolgung. Es wird ganz viele Christen geben, die werden zum Herrn rufen in ihrer Not, die Unrecht tatsächlich erleiden. Und man kann sich jetzt wirklich zu Recht fragen, hört Gott diese Gebete nicht? Warum greift er nicht ein? Das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Wir beten ja nicht nur dummes Zeug, wir beten ja auch wirklich gute Dinge, die auch vor Gott moralisch richtig sind. Um das besser zu verstehen, lese ich uns mal aus dem 2. Petrusbrief eine Textstelle vor, aus Kapitel 3, die Verse 1 bis 14. Dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben. In beiden erwecke ich euren lauteren Sinn und erinnere euch, dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten und an das Gebot des Herrn und Heilands, das verkündet ist durch eure Apostel. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durchs Wasser Bestand hatte und durch Gottes Wort. Dadurch wurde damals die Welt in der Sintflut vernichtet. So werden auch jetzt Himmel und Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins sei euch aber nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen. Und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt? Wenn die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen, wir aber warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Kennt ihr persönlich das Gefühl der Himmelssehnsucht? Wenn einem die bösen Nachrichten einfach zu viel werden. Überall Krieg, Terror, Umweltkatastrophen, Zerstörung. Wenn man all des Bösen und Schlechten müde wird. Dann ist die Freude, die noch bleibt, die Freude auf das, was Gott uns in seinem Wort versprochen hat. Er wird Gerechtigkeit bringen. Und Geschwister, Gottes Gerechtigkeit wird für Menschen ohne Vergebung etwas ganz Schreckliches sein. Gott wird sein Wort erfüllen und die Menschen, die zu ihm gehören, die seine Vergebung angenommen haben, die werden es sehen. Es gibt nämlich auch eine schöne Variante dabei. Aus Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Hurer und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Ich wünsche mir ziemlich oft, dass es schon soweit wäre, in echter persönlicher Gemeinschaft mit Gott leben. Nichts Böses mehr, keine Krankheit, kein Leid, kein Tod. Wieder vereint mit den in Christus Gestorbenen. Eine wiederhergestellte, vollkommene Schöpfung. Und auch in mir selbst nichts Böses mehr, vollkommen rein. Das wird schön sein. Aber auch wenn man sich das wünscht, dass es schon soweit wäre, ist da auch gleichzeitig das Denken an all die Menschen, die Jesu Vergebung noch nicht angenommen haben. Oder die wieder vom Weg abgekommen sind. Was für die Geretteten die Erfüllung sein wird, ist für die Nichterlösten dann das Endgültige zu spät. Und daher ist es gut, dass die Entscheidung, wann es soweit sein wird, allein bei Gott, dem Vater, liegt. Aus Lukas 15 wissen wir, dass im Himmel Freude herrscht über einen jeden Sünder, der Buße tut. Der letzte Vers unseres Predigttextes lautet: Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden? Wie können wir nun sicherstellen, dass wir selbst nicht den Glauben verlieren? Das ist der Sinn dieses Gleichnisses. Wir sollen die Verbindung zu Jesus halten, beten. Wir sollen nicht aufhören zu beten, unser Herz vor ihm ausschütten, die Nähe suchen, Bibel lesen, Gemeinschaft pflegen mit Geschwistern, die Hoffnung, die uns sein Wort gibt, nicht aufgeben, festhalten. Wir dürfen auch unseren Kummer und die bösen Dinge, die uns in dieser Welt zu schaffen machen, die dürfen wir vor ihm bringen. Die Gebete, die gehen nicht verloren. Er wird zu seiner Zeit, wird er handeln. Und ich denke, wir haben alle Menschen in unserem Umkreis, von denen wir hoffen und wirklich beten, dass sie noch gerettet werden. Ich finde die Antwort, die wir im Bibeltext hatten, dass es ist keine Verzögerung, es ist Gnade Gottes, dass noch Gnadenzeit ist. Gott in seiner Weisheit wird zum richtigen Zeitpunkt Gerechtigkeit bringen und sein Wort erfüllen. Amen.